Ein Bekannter von mir war Straßenbahnfahrer in München. Und liegt schon viele Jahre zurück. Es kann sein, schon Daniel, dass du ihn auch kennst noch oder in Erinnerung hast, weil es war in der Gemeinde in Unterschleißheim. Der Straßenbahnfahrer kommt mit seiner Straßenbahn zur Endstelle und hat dort seine Mittagspause. Weil schönes Wetter ist, setzt er sich auf die Bank dort am Wartehäuschen, packt sein Brot aus, wirft sein Butterbrotpapier in die Mülltonne und merkt, in der Mülltonne ist ein kleines Buch. Neugierig geworden, holt er das Buch heraus und entdeckt, es ist eine Bibel. Und er beginnt darin zu lesen, bekehrt sich einige Tage später zu Jesus Christus. Ein Jahr später habe ich ihn getauft und im Jahr darauf ließ sich auch seine Frau taufen. Es ist faszinierend, welche Dynamik im Wort Gottes steckt. Denn Bibelleser wissen mehr, ne? Ganz klar. Die Bibel ist ja auch mehr als ein Buch. Sie ist ein lebendiges Wort von Gott. Und durch die Bibel, durch sein Wort spricht Gott zu uns. Wir haben beim letzten Mal gehört, dass es durchs Gebet tut. Und im Gebet, wenn wir nicht nur reden, sondern eben auch hören. Und es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, wie Gott zu uns redet. Am Impulsblatt, das draußen ausliegt, findet ihr auf der Rückseite eine ganze Reihe von Bibeltexten, wo uns beschrieben wird, wie Gott zu uns redet. Hochspannend, gibt ganz viele Kommunikationswege, die Gott zu uns sucht, manchmal auch findet. Aber natürlich ist sein Wort, die Bibel, das Kommunikationsmittel Gottes zu uns. Und auch der Predigttext, den ich heute vorlesen will, geht davon aus, dass die Bibel, die Heilige Schrift, viel mehr ist als ein Buch. Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus im 2. Timotheusbrief, ab Vers 14, du sollst jedoch an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben. Und du bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften, also in seinem Fall mit dem Alten Testament, vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen hast, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach dem Willen Gottes. So ist also der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Und er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Soweit zur Dynamik der Bibel. Also, die Bibel ist mehr als ein Buch. Sie ist Gottes Wort. Sie ist dynamisch. Und ich möchte euch so einige Schlaglichter drauf geben, was man so auch an Zitaten finden kann. Zum Beispiel hat Bert Brecht, der bekannte deutsche Schriftsteller, auf die Frage nach seiner Lieblingslektüre geantwortet, Sie werden lachen, die Bibel. Und ja, man glaubt es auch nicht wirklich beim ersten Mal, dass die Lieblingslektüre von Bert Brecht die Bibel ist. Mark Twain, auch ein bekannter amerikanischer Schriftsteller, hat gesagt, und das ist ein sehr herausforderndes Zitat, mir bereiten nicht die unverständlichen Bibelstellen Bauchweh, sondern die, die ich verstehe. Warum wohl, ne? Aber wir doktern oft an den Unverständlichen rum, ne? Der frühere Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Lehmann, hat gesagt, die Bibel ist Sprengstoff für unser Leben, für uns selbst, für den gesunden Menschenverstand, für unsere menschlichen Beziehungen, für unsere Gesellschaft und unsere Zukunftsaufgaben. Ja, wenn so manche verantwortlichen Politiker sich das zu Herzen nehmen würden, was er da gesagt hat. Unser Begründer Johann Gerhard Onken hat auf die Frage, warum er denn 1834 die erste Baptistengemeinde gegründet hat, geantwortet, die Bibel hat Schuld daran, besonders das Neue Testament. Und deshalb sind die Baptisten eigentlich eine Bibelbewegung. Und man hat uns nur Baptisten genannt, weil wir eben erwachsene Menschen taufen. Aber eigentlich tun wir das, weil wir es so aus der Bibel erkennen. Und weil wir uns nach der Bibel richten. Das ist für uns das entscheidende Merkmal eigentlich. Hat sich auch manches ein bisschen verschoben. Ich bin noch so aufgewachsen in der Gemeinde in Graz. Das heißt, aufgewachsen bin ich da nicht. Ich bin ja erst als Jugendlicher hingekommen. Wir hatten noch jeder seine Bibel dabei und haben fleißig mitgelesen, was der Pastor vorne vorgelesen hat. Heute haben wir den Vorteil, wir haben auf unseren Smartphones eine Bibel. Ja, braucht keiner mehr ein dickes Buch tragen, aber die Frage ist, wie viel leben wir noch davon? Jährlich werden etwa 40 Millionen Bibeln verkauft weltweit. Also es ist nach wie vor das meistverkaufteste Buch auf der Welt. Vielleicht nicht mehr in Deutschland. Da hat mir vor etlichen Jahren mal gesagt, das ist der Otto-Katalog, der die größte Auflage hat. Ja, aber weltweit gesehen ist es immer noch eine Bibel. Und was ich ganz spannend fand, als ich mich da ein bisschen umgeguckt habe, war das, als die Gebrüder Lumière den Film entwickelt haben und entdeckt haben, also diese erste Filmrolle, wo man dann bewegte Bilder sehen konnte, das erste, was sie verfilmt haben, war eine Geschichte aus der Bibel. Und das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Und seit der Zeit sind etwa 100 Versionen eines Bibelstoffs oder Bibelteile verfilmt worden. Es ist das meistverfilmte Motiv, das wir in unserer Geschichte auch in den Kinos haben. Ja, auch das ist ein bisschen weniger geworden mittlerweile, aber es ist trotzdem sehr bemerkenswert. Ja, die Bibel ist natürlich schon ein recht altes Buch, aber sie liest sich wie eine moderne Tageszeitung. Und das finde ich das Herausfordernde dabei. Ja, wir können immer wieder, auch ich erlebe das schon nach 45 Jahren, immer noch neue Dinge entdecken. Man liest den gleichen Text, vielleicht schon zum 20. Mal, und doch taucht ein Aspekt auf, der wieder ganz, ganz neu ist. Zum Beispiel war ich gestern und vorgestern unterwegs in einer anderen Gemeinde und wir hatten dort die Bibellese aus der Offenbarung und da ist vom neuen Jerusalem die Rede. Und wenn man diese Maße anschaut, und das ist mir gestern zum ersten Mal so aufgefallen morgens, ne? Wenn man die Maße anschaut, das Neue Jerusalem ist so groß wie von hier bis Moskau und so hoch bis zur Umlaufbahn der ISS. Und dann steht da, es ist Gottes Hütte bei den Menschen. Für Gott ist das eine Hütte. So groß ist unser Gott. Und ich war total begeistert, ja, von der Größe unseres Gottes, dass er so ein Riesending, was für uns Menschen unvorstellbar groß erscheint, als Hütte bezeichnet. Was muss Gott für eine Wohnung haben? Ja, es ist das Universum, seine Wohnung, wenn man so will. Und das ist natürlich noch sehr, sehr viel größer. Deshalb, weil wir immer wieder Neues darin entdecken können, fordert uns Paulus eben auch auf im Kolosserbrief, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum, man könnte auch sagen, ihre ganze Dynamik entfalten. Den ganzen Reichtum, die ganze Breite, die Fülle, aber auch, und darum soll es mir heute in der Predigt gehen, die ganze Dynamik, also die Kraft, die in diesem Wort steckt. Denn es ist ja nicht nur eine Fülle von Wissen. Wir werden gleich sehen, es ist deutlich mehr. Das geschieht aber nur, ähnlich wie beim Beten, wenn ich mein Herz für Gott öffne. Und wenn jemand die Bibel liest mit der Haltung, ich weiß eh schon, was da steht, der wird sich diesen Reichtum und die Dynamik des Wortes Gottes nicht erschließen können, weil er im Grunde genommen sein Herz nicht öffnet für das Reden Gottes. Woher kommt diese Dynamik? Paulus gibt uns zwei Hinweise in diesen paar Versen an seinen Schüler Timotheus. Zunächst einmal schreibt er, alle Schrift ist von Gott eingegeben, wörtlich Gott gegeistet. Ein Wort, das im Deutschen nur ganz schwierig für uns zu hören ist, weil es eigentlich kein richtiges deutsches Wort ist. Aber es bedeutet nichts anderes, dass die Schrift, und zwar alle Schrift ist, sagt hier Paulus, zunächst mal das Alte Testament und dann später für uns auch das Neue, dass diese Bibel durch den Heiligen Geist vermittelt worden ist. Dass der Heilige Geist seine, ja, ich sag mal, Finger im Spiel hatte. Ja. Und welche Finger benutzt der Heilige Geist, wenn er Finger ins Spiel bringt? Unsere menschlichen Finger. Ja. Aber trotzdem ist die Bibel nur durch das Wirken des Heiligen Geistes zu verstehen. Über das Wie der Entstehung schreibt Paulus hier nichts. Er verliert hier kein Wort drüber. Entstanden ist die Bibel, wir wissen es, über einen Zeitraum von 1500 bis 2000 Jahren. Es haben mindestens 40 Menschen daran geschrieben, die ganz unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Herkünfte hatten, in drei verschiedenen Sprachen. Es ist also eigentlich eine Bibliothek, wenn man so will. Nur bei uns ist es halt ein ganzes Buch. Aber entscheidend dabei ist Gott selbst, wer immer auch geschrieben hat, zu welcher Zeit auch immer, in welcher Sprache auch immer, Gott selbst ist der, der der Ursprung der Schrift ist. Von ihm her stammt sie und er spricht daraus. Aber wie ist sowas möglich? Ich will jetzt gar nicht die ganze theologische Diskussion über die Inspiration der Bibel euch ausbreiten, das wäre auch Stoff für einen ganzen Gemeindeabend. Entscheidend ist, dass sie zu 100% Gottes Wort ist. Und ganz ehrlich, mir ist es nicht so wichtig, wie genau das alles gemacht worden ist. Für mich ist es wichtig, dass Gott daraus spricht, und zwar aus der ganzen Bibel. Und vielleicht mag ein ganz einfaches Bild uns helfen, wie wir diese Entstehung der Bibel für uns so ein bisschen uns vorstellen können. Das ist der wunderschöne Dom in Salzburg. Und ein ganz berühmter Baumeister, Santino Solari, hat diesen Dom von 1614 bis 1628 gebaut. Für so eine große Kirche eigentlich eine relativ kurze Zeit. Normalerweise hat man dann länger gebraucht. Und wir sagen alle, Solari hat den Dom erbaut. Aber in Wirklichkeit hat Santino Solari keinen einzigen Stein angegriffen, sondern es waren seine Bauleute, die gebaut haben. Aber er stand dahinter. Er hat die Pläne gemacht. Er hatte das Bild von dem fertigen Dom vor Augen und hat das Unternehmen geleitet. Und als es fertig war, entsprach es seinen Plänen. Und so ist auch die Bibel entstanden. Gott hat einen Plan damit. Gott hatte eine Vorstellung, was alles da rein soll. Und so haben es die Menschen gemacht. Und so ist es entstanden und heute können wir sagen, auch wenn Menschen geschrieben haben, zu unterschiedlichsten Zeiten, ist die Bibel doch nicht das Werk von Menschen, sondern das Werk von Gott. Sie ist genau so, wie Gott sie haben wollte. Und sie bleibt auch so. Und das ist für mich unwahrscheinlich spannend. Die Bibel in zwei toten Sprachen oder in drei toten Sprachen, kein Mensch spricht heute mehr dieses Hebräisch oder Aramäisch oder Griechisch. Die sprechen Griechisch und Hebräisch gibt es noch, aber ganz anders, weil keine Veränderung mehr stattfinden sollte bis heute. Wenn die Bibel in Deutsch geschrieben worden wäre, die deutsche Sprache hat sich über die Jahrhunderte total verändert. Wir würden heute wahrscheinlich gar nicht mehr verstehen, was vor 700 Jahren da geschrieben worden wäre. Bei der Bibel ist es anders, sehr zum Leidwesen vieler Theologen, die die alten Sprachen lernen müssen. Und sich ganz schön schwer tun damit, teilweise. Also, das ist die Dynamik der Bibel, weil sie von Gott eingegeben ist, weil sie Gott gegeistet ist und weil der Heilige Geist sie uns heute lebendig macht. Auch nach 2, 3, 4.000 Jahren macht er sie für uns lebendig. Aber es gibt noch ein zweites Geheimnis, das Paulus uns hier über die Dynamik des Wortes Gottes vermittelt. Vier Wirkungen nennt uns Paulus jetzt in dem einen Vers 16 an seinen Schüler Timotheus. Und eine Wirkung ist schwerer als die andere, aber viel wichtiger als die andere. Und es gibt so eine kleine Eselsbrücke, die ich mal gelernt habe. Und zwar, die Bibel ist Nütze zur Lütze. Kann man sich leicht merken, ne? Ist eigentlich, wenn man das T bei Nütze rauslässt, ich habe es deshalb in Klammern gesetzt, damit die Deutschfreaks unter uns nicht jetzt aufschreien, weil Nütze schreibt man ja mit TZ, aber wir lassen das Thema raus. Die Bibel ist Nütze zur Lütze. Die Bibel ist Nütze zur Lehre. Denn alle Schrift ist Nütze zur Lehre, sie unterrichtet in der Wahrheit, schreibt Paulus. Die Bibel belehrt uns über Gott und seinen Willen. Die Bibel gibt uns Erkenntnis über Gott, wer er ist, wer Jesus ist, wer der Heilige Geist ist. Wer in ihr liest, wer sie studiert, der bekommt Verständnis für den Zusammenhang des göttlichen Willens. Deshalb ist es auch manchmal wichtig, Bibeltexte im Zusammenhang zu lesen und über längere Strecken, vielleicht kapitelweise auch zu lesen und nicht nur die tägliche Losung zu lesen. Ja, die beiden Losungsverse sind ja sozusagen die Salzstangen des christlichen Lebens. Aber die Bibel will ja Brot des Lebens sein. Deshalb ist es auch hilfreich, mal so größere Teile zu lesen, um zu verstehen, was Gott denn eigentlich hier zu sagen hat. Diese Belehrung und Unterweisung, die macht uns weise. Sie zeigt uns Dinge, auf die wir selber vielleicht gar nicht draufkommen würden. Und so ist die Bibel zunächst einmal Orientierung für unser Leben. Sie gibt uns unsere Werte. Sie hilft uns, auch die Welt um uns herum zu deuten. Und sie ist, wie Katharina am Anfang schon gesagt hat, ein Licht auf unserem Weg. Ja, manchmal vielleicht wie so eine kleine Stirnlampe, die nur gerade so 2 Meter Wegstrecke vor uns beleuchtet und nicht gleich die nächsten 10 Kilometer. Manchmal ist sie aber auch ein Fernlicht, wo wir dann wirklich mehrere hundert Meter weit sehen können, jetzt rein bildlich gesprochen. Denn wenn wir an Gott glauben, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir ihm vertrauen wollen, müssen wir ihn kennenlernen. Und wir lernen Gott kennen, indem wir in der Bibel lesen. Das ist die Quelle dafür. Aber, und deshalb hört Paulus hier nicht auf, aber jetzt wird es wirklich kompliziert. Wissen allein reicht nicht. Es reicht nicht, wenn ich die Bibel von hinten und vorne auswendig hersagen kann. Da kommen noch 3 Buchstaben. Und wie gesagt, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Denn die Bibel ist auch Nütze zur Überführung. Sie deckt Schuld auf. Die Bibel ist wie ein Spiegel vor unserem Leben. Wenn wir in ihr lesen, erkennen wir, wer wir sind. Wir erkennen nicht nur, wer Gott ist. Wir erkennen auch uns. Und denken wir an diese alte Geschichte von David, dem König David und dem Propheten Nathan, wo der Prophet Nathan zu David kommt, in 2. Samuel 12 können wir es lesen, und ihm diesen Spiegel vor Augen hält von seiner Schuld, die er auf sich geladen hat, indem er Ehebruch begangen hat, indem er den Mann seiner Geliebten an die vorderste Front geschickt hat, damit der ja dort umkommt. Also eigentlich fast so wie eine Art Mord. Ja, das ist die Schuld des Königs David. Und die hält ihm Nathan, der Prophet, vor Augen, wie einen Spiegel. Und der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt uns in Hebräer 4, auch das kennen wir wahrscheinlich, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft, wie ein zweischneidig geschliffenes Schwert, das durch Mark und Bein dringt. Wenn wir das Wort Gottes an uns heranlassen, das ist die Voraussetzung dafür. Wenn ich es allerdings nur lese, unter dem Motto, ich weiß eh, was da steht, dann passiert das nicht. Dann kann das Wort Gottes Dinge in meinem Leben aufdecken. Und ja, ich würde mal sagen, unsere menschliche Eitelkeit möchte natürlich Schuld und Sünde gerne verdecken. Wer gibt denn gerne zu, dass er einen Fehler gemacht hat? Ja, in der heutigen Zeit schon gleich gar nicht. Wer gibt denn zu, dass er schuldig geworden ist? Ja, die erste Reaktion, und die ist sehr menschlich, ist, ich war es nicht. Ja, aber die Bibel ist unerbitterlich an der Stelle. Die sagt ganz klar, du bist es. Du bist der, der sich daneben benommen hat im Sinne Gottes. Denn Sünde möchte zwar im Dunkel bleiben, das ist eine Wirkung von Sünde, sie will verborgen bleiben, aber das Wort Gottes deckt Sünde auf. Es ist nicht nur ein Licht auf unserem Weg, es ist auch ein Licht in unser Inneres hinein. sehr unangenehm, sehr schwierig. Und trotzdem, darin liegt die Dynamik der Bibel. Aber auch hier lässt uns Gott nicht mit unserer Schuld allein. Wir sie vermehrt wissen, sie deckt auf, sie hilft uns zur Selbsteinschätzung, zur Sündenerkenntnis, zur Demut. Aber der Überführte, und das weiß Gott ganz genau, der Überführte darf nicht mit seiner Schuld allein gelassen werden. Und das ist ja manchmal das Problem in der modernen Psychotherapie zum Beispiel, dass da Dinge aufgedeckt werden, aber der Patient bleibt dann mit dem, was da hochkommt, allein oft. Ja? Und die Bibel macht es nicht, Gott macht es nicht, sondern die Bibel ist auch Nütze zur Zurechtweisung. Und Zurechtweisung heißt ja nichts anderes, als sie bringt uns auf den richtigen Weg, sie weist uns den richtigen Weg. Wie können wir es anders machen? Wie können wir aus der Schuld wieder rauskommen? Auch das ist eine Dynamik der Bibel, dass sie uns wieder aufrichtet. Und so heißt es auch wörtlich, die Bibel ist Nütze zur Aufrichtung. Das heißt, der durch seine Sündenerkenntnis so klein geworden ist und vielleicht sich gerne unterm Teppich verstecken will, der wird wieder aufgerichtet. Der kann Gott wieder ins Auge schauen und sagen, danke Herr, dass du mir vergibst. Danke, dass du mir zeigst, wie es eigentlich gehen soll und wie der Weg auszusehen hat. In der Begegnung mit Gott durch sein Wort beginnt das Zerbrochene und Zerstörte zu heilen. Die Bibel will uns helfen, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zueinander, auch die Beziehung zu Menschen draußen wiederherzustellen, so dass wir diesen Weg mit Gott wieder gehen können. Und diese Sünde oder diese Entfremdung, wie ich es letztens auch schon genannt habe, die kann durch das Wort Gottes wieder rückgängig gemacht werden, wenn wir das Wort Gottes an uns heranlassen. Das ist immer die Voraussetzung. Und dann gibt es noch ein viertes. Ja? Denn Gott sagt nicht nur, hey, du bist der letzte Heuler und eigentlich solltest du so sein. Nein, Gott erzieht uns auch. Alle Schrift ist Nütze zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und das meint nichts anderes, als dass Gott uns auch die Fähigkeit gibt, diesen Weg dann zu gehen. Ja? Gott handelt durch die Bibel an uns wie ein Pädagoge, der uns vom Bösen zum Guten bringen will, der uns ausrüsten will, das Gute auch zu tun und zu leben. Die Bibel schult und unterweist uns in der Lebensführung. Sie will uns helfen, welche Alternativen im Leben es gibt, und zwar heilsame Alternativen. Und so handelt Gott durch die Bibel auch so wie so eine Art Trainer, ja, der uns tüchtig machen will zu einem Leben mit Gott. Übrigens, das findet ihr auch am Impulsblatt, diese Folie, ne? Als Erinnerung. Die Bibel ist Grundlage für unser Leben. Und deshalb gilt für uns das, was Martin Luther auch schon formuliert hat, allein die Schrift. Nicht nur allein Jesus, nicht nur allein die Gnade, sondern auch allein die Schrift. Sola Scriptura war ein Motto der Reformation. Dieses Motto haben wir übernommen, auch als Freikirchler. Die Bibel ist lebensnotwendig, weil sie uns nicht nur zeigt, wie das Leben mit Gott aussieht und wie wir die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen können. Nein, sie hilft uns auch bei der Umsetzung. Und deshalb ist diese vierfache Dynamik so entscheidend. Aber wir dürfen halt nicht beim ersten stehen bleiben, bei der Lehre. Ja? Wir müssen uns auch überführen lassen. Wir müssen uns zurechtweisen lassen und wir müssen uns auch erziehen lassen. Und das geschieht eigentlich nur, wenn ich mit offenem Herzen vertrauensvoll an Gott mich wende und sage, danke für dein Wort. Und es vertrauensvoll zur Gänze lies. Auch die Texte, die ich nicht so verstehe, und da gibt es so einiges, auch nach 5 Jahren Theologiestudium und nach 40 Jahren Christsein, gibt es immer noch Bibelstellen, wo ich sage, oh, keine Ahnung, was das heißt. Aber deshalb sagt Mark Twain, es ist so wichtig, sich herausfordern zu lassen von denen, die wir begreifen, weil da will Gott uns etwas sagen und da will er uns verändern. Es hilft aber gar nichts, wenn wir nur an die Bibel und an ihre Richtigkeit glauben, sondern wir müssen sie eben auch leben. Und dann noch ein kleines Beispiel zum Schluss. Ihr wisst ja, das ist mein Auto, steht ja auch immer draußen, oder unser Auto. Ein alter Fiat mit ein paar Macken. Vor ungefähr 9 Jahren habe ich dieses Auto beim Händler abholen können. Jemand aus der Gemeinde Kreisheim hat ein Autohaus und der hat mir dieses Auto organisiert. Ich bin hingegangen, voller Vorfreude, zum ersten Mal in meinem Leben, wirklich zum ersten Mal, ich muss es gestehen, ein wirklich neues Auto. Bis dahin habe ich immer nur gebrauchte Autos gekauft und es wird wahrscheinlich nach dem Auto auch wieder ein gebrauchtes werden. Ja? Aber das ist ein anderes Thema. Und der Gerhard im Autohaus hat mir alles erklärt. Und er hat unwahrscheinlich viel über das Auto zu sagen gehabt. Er hat es mir schmackhaft gemacht. Von oben bis unten hat er mir erklärt, was das alles für Vorteile hat. Ich weiß, Fiat, Fehler in allen Teilen. Ich kenne den Spruch, ich sage immer Ferrari in außergewöhnlicher Tarnung. So hat er mir das Auto erklärt. Also ich habe wirklich gedacht, ich steige jetzt in einen Ferrari ein, der nur ein bisschen anders ausschaut und vielleicht nicht ganz so schnell fährt. Aber ihr Lieben, dann habe ich etwas entdeckt in dem Auto. Ich habe das Handschuhfach aufgemacht, hat er übrigens auch eins. Ne? Und in dem Handschuhfach lag funkelnagelneu gedruckt die Betriebsanleitung. Oh. In edles Papier gedruckt. Gerade, dass sie keinen Goldrand gehabt hat. Fantastisch, habe ich mir gedacht. Ich habe sie rausgeholt, habe so einen Textmarker geholt, habe sie gelesen, mir die wichtigsten Stellen angestrichen, mir Notizen dazu gemacht. Und einiges habe ich so gut gefunden, dass ich sogar auswendig gelernt habe in der Betriebsanleitung. Und ich kann die heute noch bei Gelegenheit zitieren, was da steht. Und manche dieser Aussagen habe ich mir auf kleine Post-its geschrieben und auf den Spiegel geklebt, damit ich, wenn ich mich rasiere oder Zähne putze in der Früh, die lesen kann. Manches wollte ich von einem Musiker vertonen lassen. Ich halte Vorträge über Reifendruck und Lackierungen und alles Mögliche. Ich bin so begeistert, dass ich mich dem Fiat Club angeschlossen habe. Und ihr Lieben, ich habe sogar überlegt, ob ich Italienisch lernen soll, damit ich die Betriebsanleitung in der Ursprache lesen konnte. Super, ne? Ja, was man alles mit der Betriebsanleitung machen kann. Ich weiß, es gibt Leute, die tun keinen Blick in die Betriebsanleitung. Und das ist alles auch ganz toll und das kann man alles machen. Aber ein Auto ist doch zum Fahren da. Und eigentlich sollte ich einsteigen und losfahren. Das habe ich dann letztlich auch gemacht. Genauso ist der Sinn der Bibel, eine Beziehung zu Gott zu bekommen, Gott besser kennenzulernen. Sie nicht nur kennenzulernen, die Bibel, sondern sie auch zu leben. Einsteigen in die Bibel, losfahren. Die Bibel will gelesen, sie will studiert werden, sie will im Leben angewendet werden. Und vielleicht denken manche jetzt auch, und das ist ein guter Gedanke, dieses Gleichnis, das Jesus vom Häuselbauer erzählt. Ja? Wer mein Wort hört und es tut, ist wie ein Baumeister, der sein Haus auf festen Grund baut. Der nur hört, ist einer, der auf Sand baut. Die Fluten kommen, das Haus wird weggeschwemmt. Matthäus 7, 24 bis 27. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Und manches verstehen wir nicht in der Bibel. Egal wie lange wir in der Bibel lesen, egal wie viele gescheite theologischen Bücher wir lesen. Weil die widersprechen sich teilweise ja auch in manchen Auslegungen. Ja? Und wir wissen nicht, was ist denn jetzt wirklich das Richtige. Interessant ist, dass es auch schon ein Petrus schreibt über die Paulusbriefe. 2. Petrus 3 finden wir den Vers. Ich muss immer ein bisschen grinsen drüber. Petrus sagt, da gibt es so einiges beim Bruder Paulus, was ich nur schwer verstehe. Und ihr Lieben, wenn sogar ein Petrus manches nicht versteht, was Paulus geschrieben hat, ja, wie sollen wir das dann verstehen? Ja, wenn wir den Römerbrief lesen, ja, also manches ist wirklich schwer zu verstehen. Paulus fasst seine Verse an seinen Schüler Timotheus so zusammen und ich komme damit auch zum Schluss. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Das heißt, wenn ich auf eine Wanderung gehe, auf eine Bergtour, dann tue ich in meinen Rucksack alles rein, was ich für diese Bergtour brauche, weil ich in etwa weiß, was ich brauchen werde. Die Bibel ist sowas Ähnliches. Sie ist sozusagen die Ausrüstung für unser Leben. Es ist alles drinnen, was wir brauchen, wenn wir sie mit offenem Herzen lesen. Dann wird die Bibel auch zur alleinigen Autorität in unserem Glaubensleben. Und wir sollten mal überlegen, wie viel lesen wir in der Bibel und wie viel lesen wir Bücher über die Bibel? Sprich, Andachtsbücher, Auslegungen, hören irgendwelche gescheiten Predigten, Vorträge. Ja? Ich glaube, die meisten von uns lesen weniger in der Bibel und mehr in Büchern über die Bibel. Ich möchte euch ermutigen, mehr in der Bibel zu lesen und euch nicht Bibel zweiter Hand reinzuziehen oder dritter oder vierter Hand. Warum nicht das Original lesen? Wir haben es in Deutsch oder in Farsi oder in welcher Sprache wir gewohnt sind zu denken und uns auszudrücken. In ihr ist alles erhalten, was wir für unser Leben brauchen. Sie ist die Grundlage unseres Glaubens. Sie ist der Maßstab, an dem alles andere gemessen wird. Sie gibt uns Hinweise, wie wir dieses Leben leben können. Sie zeigt uns, wer Gott ist. Wenn wir Jesus anschauen, deshalb sind die Evangelientexte wahrscheinlich auch wirklich zentral und wichtig, weil Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Schauen wir Jesus an, ihn sehen wir in den Evangelien. Und es gibt sogar 4 davon. Ja? So wichtig ist es. Der Bibellehrer Dwight Moody hat mal gesagt, die Bibel ist nicht dazu da, um unser Wissen zu vermehren, sondern um unser Leben zu verändern. Die Bibel ist nicht dazu da, unser Wissen zu vermehren, sondern unser Leben zu verändern. Ich glaube, da müssen wir manchmal wirklich umdenken. Und so mancher Streit über die Auslegung von bestimmten Bibeltexten und wann denn Jesus wiederkommt und wie das mit der Schöpfung ist. Und ihr kennt alle diese Fragen wahrscheinlich. Ja? Diese Streitigkeiten sind nicht wirklich wichtig für unser Leben. Ja? Sondern wichtig ist, dass es Gottes Wort ist, das unser Leben verändern will. Und je mehr wir das tun, was er durch die Bibel sagt, die Texte, die wir begreifen, das sind ja die Texte, wo Gott uns anspricht, ne? Desto mehr sind wir auch den Anforderungen unseres Lebens gewachsen und wir sind zu jedem guten Werk ausgerüstet. Das ist die Dynamik der Bibel. Und das ist wirklich gigantisch. Und deshalb lese ich sie so gerne, deshalb studiere ich so gerne drin, deshalb predige ich sie so gerne, erzähle sie weiter. Und ihr könnt mich dann hinterher gerne fragen, es gibt auch so ein paar wirklich sehr markante Geschichten, wo durch die Bibel auch mein Leben entscheidende Wendungen bekommen hat, weil ich mich darauf eingelassen habe. Ich möchte euch ermutigen, euch mit Gottes Wort zu beschäftigen. Amen.